Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix.
Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Ausgabe unseres Sportcast Einwurf, der Sportpodcast, der ja auch heute wieder mit einem spannenden Thema aufwarten kann. Bevor wir dazu kommen, werfe ich den Ball jetzt erstmal rüber nach Darmstadt, wo meine geschätzte Kollegin Olivia sitzt und hoffentlich mich gut hören kann.
Ja, hallo Sebastian, ich kann dich gut hören. Und ja, das mit dem Ball rüberspielen hast du ja schon ganz schön gesagt. Wir kommen ja heute zum Handball. Ich freue mich.
Absolut. Und ich glaube, für dich muss es ja eine ganz besondere Situation heute sein, weil du bist selber Handballerin und dann auch noch Kreisläuferin. Also insofern, ich glaube, mehr geht nicht heute. Unser Gast hat ein bisschen mehr noch an Titeln vorzuweisen als du. Er war 2007 unter anderem Handball-Weltmeister, hat auch schon den deutschen Meistertitel gewonnen, spanischer Pokalsieger, spanischer Meister, Champions-League-Sieger war 2000 mit dem FC Barcelona und danach gab es da eine ganze Reihe von Trainerstationen. Darüber wollen wir natürlich auch mit ihm sprechen. Wir freuen uns ganz herzlich, dass er uns jetzt zugeschaltet ist. Ich hoffe, er kann uns hören. Christian Blecki-Schwarzer, hallo.
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 Großartig. Christian, wo befindest du dich und wie geht es dir?
Ja, aktuell bin ich hier bei mir in Saarbrücken an der Sportschule. Mir geht es sehr gut. Im Moment kann ich und darf ich noch mit einigen Landeskaderathleten beziehungsweise auch Schülerinnen und Schülern von unserer Eliteschule des Sports, dem Gymnasium am Rotenbühl in Saarbrücken, trainieren. Aber ja, man muss mal abwarten, wie lange das so möglich ist.
Ja, das wollte ich ja gerade jetzt mal fragen. In der aktuellen Situation ist ja für euch wahrscheinlich auch alles heruntergefahren. Würde mich jetzt mal interessieren, gibt es da auch die ein oder andere virtuelle Trainingseinheit oder fällt das aus?
Ja, wie gesagt, dadurch, dass ich mit einigen Landeskadern noch trainieren kann und darf. Mhm. Wir haben hier bei uns an der Sportschule in Saarbrücken optimale Rahmenbedingungen. Der Landessportverband stellt uns hier seine Halle zur Verfügung. Wir können den Kraftraum nutzen. Also im Moment sind wir nur teilweise eingeschränkt, so dass wir noch kein virtuelles Training machen müssen. Ich bin auch so kein großer Freund davon, muss ich ehrlich gestehen. Ich weiß natürlich, dass das in der aktuellen Situation ein gern gesehenes Mittel ist, aber ich habe den Athletinnen und Athleten, mit denen ich aktuell nicht trainieren kann, Trainingshinweise, Trainingsmöglichkeiten mit an die Hand gegeben und hoffe natürlich, dass sie das machen. Und ansonsten freue ich mich, dass ich mit ein paar Athletinnen und Athleten noch in der Halle stehen kann.
Ja, das kann ich absolut verstehen. Das virtuelle Training macht ja dann doch nicht so viel Spaß. Wie schaut es denn bei euch aus mit dem Thema Testing? Wenn ihr jetzt noch aktuell trainiert, werdet ihr dann auch alle getestet oder befindet ihr euch sozusagen aktuell in einer Blase? Und dürft nicht weiter raustreten, außer zum Training sozusagen.
Ja, ich sag mal so, dadurch, dass die Kinder ja noch zur Schule gehen, ganz normal, gibt es auch bei uns keine Testung. Ich kann immer nur wieder bei den Kindern darauf hinweisen, dass sie sich bitte an die üblichen, wichtigen, allerwichtigsten Regeln halten. Und das tun sie auch. Insofern, wie gesagt, gibt es bei uns keine Testung und wir befinden uns auch in keiner Blase, sondern jeder ist halt quasi auf sich alleine gestellt, sage ich mal, soll sich da dementsprechend vernünftig verhalten. Und toi, 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 bisher läuft auch alles sehr gut bei uns.
Wie stehst du denn selber zu dem Thema Testing? Ich meine, am Ende ist es ja so, dass jetzt doch die Sportverbände mehr und mehr auch in den Ligen, in den Bundesligen das Thema so integriert haben, dass es ganze Konzepte dafür gibt. Wirst du dem jetzt dich dann auch mehr und mehr anschließen, auch was dein Kadertraining angeht?
Ja, das Ganze ist natürlich auch mit Kosten verbunden. Und da ich mich im Jugendbereich befinde, ist das jetzt keine Entschuldigung, dass es nicht funktioniert, aber was ich auch immer so ein bisschen wahnwitzig finde, dass es auch in der, wenn man jetzt die Fußball-Bundesliga nimmt, als das Nonplusultra, sage ich mal, an einem Tag ist der Spieler positiv, am nächsten Tag wieder negativ. Das bedeutet ja auch irgendwo, dass diese Testgenauigkeit auch nicht so zu 100% ist. Und wenn man dann auch guckt, ja, Formel 1, ein Lewis Hamilton infiziert sich auch, obwohl er sich in dieser Bubble irgendwo bewegt und befindet. Insofern ja, will ich nicht sagen, dass man das Ganze zu sehr überbewerten sollte. Aber wie gesagt, für uns ist das Thema Testung im aktuellen Landeskaderstatus nicht relevant, weil es auch für uns einfach viel zu teuer wäre. Und dann müsste man eher sagen, wir trainieren lieber nicht. Was natürlich jetzt passiert, Anfang nächsten Jahres gehen wir mit diesen Kaderathletinnen und Athleten in die DHB-Leistungssportrichtung. Das ist Februar, März. Ja. Und ich denke mal, da wird der DHB dann natürlich auch über eine Testung nachdenken, wenn die Athletinnen und Athleten dann eben zu dieser Sichtung gehen.
Ja, ja. Du sprichst es an, die Perspektive, Sichtung, die Generationen, die jetzt sozusagen natürlich ein Stück weit auch ausgebremst sind. Es gibt so auch die Hypothese, dass natürlich Corona da ein Stück weit auch der Leistungsentwicklung einfach ja ein Stein dazwischen rollt, beziehungsweise da auch eine Unterbrechung zustande kommt. Wie schätzt du das für den Handball insgesamt ein? Jetzt nicht nur in deinem Landesverband, sondern auch was so die Förderung angeht. Ist es so ein Abbruch, der da gerade vonstatten geht?
Ja, das ist so meine große Befürchtung, die ich jetzt immer, wenn man mich diesbezüglich befragt hat, die ich da geäußert habe, dass uns nicht nur im Handball, sondern generell im Sport, glaube ich, will nicht sagen so eine ganze Generation, aber vielleicht so ein Jahrgang irgendwo in großen Teilen wegbrechen kann. Ich hoffe es natürlich nicht. Ich denke da immer noch positiv, deshalb versuche ich zumindest mal, die Mädels und Jungs, mit denen ich zu tun habe, versuche die Vereine zu animieren, den Kindern Aufgaben, Challenges zu geben, weil das Schlimmste ist aktuell einfach, dass sie keine Wettkampfphase haben, dass sie sich nicht mit anderen vergleichen können. Das, was Kinder und Jugendliche natürlich auch gerne machen. Mhm. Und das ist die große Befürchtung, dass uns da für den Sport wirklich schon viele Kinder verloren gehen. Weil es leider auch, und da ist zum Beispiel dieses Thema E-Sports auch ein Thema, jetzt natürlich das Einfachste ist, dass die Kinder sich vor einen Computer, einen Laptop oder auch vor eine Gamestation setzen und da eben dann Sport, sage ich mal, am Fernsehgerät oder am Computer betreiben. Das ist natürlich die große Gefahr, die Kinder da dann nochmal wieder wegzubekommen. Und deshalb habe ich auch schon Befürchtung, dass die aktuelle Zeit dazu beitragen könnte, dass uns da im Sport schon eine Generation wegbrechen kann. Ne? Mhm.
Von welcher Altersklasse sprechen wir jetzt im Speziellen, die du da trainierst?
Ich sag mal so, die Jüngsten sind aus dem Jahrgang 2008 und die Ältesten im Jahrgang 2002. Das heißt, das ist so eine Spanne zwischen 11, 12 und 18, 19 Jahren. Auch da gibt es ja nochmal unterschiedliche Voraussetzungen. Jeder hat ja auch nochmal wieder andere Wünsche und Ziele. Natürlich sind die Mädels und Jungs, mit denen ich arbeite, haben die Wünsche, vielleicht mal in der Bundesliga zu spielen, vielleicht auch mal in der Nationalmannschaft zu spielen. Das heißt, die sind natürlich auch sehr leistungsorientiert. Aber die breite Masse ist das eben nicht. Und da sehe ich eben die große Gefahr, dass dann, wenn eine Mannschaft 16 Spielerinnen oder Spieler hat, nachher nur noch 10 vielleicht überbleiben.
Ne? Mhm, absolut. Ich meine, da habe ich ein großes Vorbild mit dir, ne? Das steht schon mal fest. Vielleicht auch dazu nochmal, wie bist du denn in diesen Jugendbereich überhaupt gekommen? Nach deiner aktiven Karriere bist du ja dann relativ schnell in den Jugendbereich übergegangen. Wie kam es dazu? Wolltest du mal was Neues? Bist du ja jetzt nicht?
Nee, ich habe während meiner aktiven Zeit schon immer Anfragen bei Kinderhandballcamps bekommen oder habe auch bei Robinson zum Beispiel mein eigenes Kinderhandballcamp. Und da habe ich einfach gemerkt, dass mir die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen unheimlich viel Spaß macht. Und als ich dann 2009 meine Karriere beendet hatte, hatte ich quasi ein Jahr vorher schon die Anfrage vom damaligen Bundestrainer Heiner Brandt gehabt, ob ich mir vorstellen könnte, als Jugendkoordinator und Jugendbundestrainer beim Deutschen Handballbund diese Aufgabe zu übernehmen. Und wie gesagt, da mir die Arbeit mit Jugendlichen unheimlich viel Spaß gemacht hat, habe ich gedacht, das wäre ein gutes Betätigungsfeld. Habe dann auch meine Trainerscheine gemacht und durfte dann 6 Jahre quasi beim DHB angefangen von den Sichtungsveranstaltungen bis hin zur Betreuung als Trainer der Jugendnationalmannschaften auf Europameisterschaften, Weltmeisterschaften. Das war eine ganz, ganz tolle Aufgabe gewesen. Und leider war dann Ende 2015, als es ein neues Präsidium gab beim Deutschen Handballbund, hat sich da leider einiges geändert. Und alles, was so zu Heiner Brandt gehörte, wurde da so ein bisschen aussortiert. Und da gehörte ich leider auch dazu. Und seitdem bin ich im Endeffekt nur noch hier bei uns im Saarland tätig und mache die gleiche Aufgabe hier beim Saarländischen Handballverband.
Das war ja dann im Prinzip so, dass du die Nachfolge von Martin Heuberger übernommen hattest, der ja dann auch noch als Bundestrainer tätig war. Wenn du jetzt so auf diese Zeit zurückblickst, auch diese Tätigkeit, du hast es angesprochen, du hast da eigentlich viel Kraft rausgezogen, hast das gerne gemacht. Ist es so, dass du glaubst, dass es trotzdem eine gute Basis war für das, was du jetzt in also auf Landesebene mit den Vereinen zusammen machst? Also sprich, dass es schon aufeinander aufbaut?
Ich denke mal, jede Erfahrung, die man sammeln kann als Trainer, du lernst ja jedes Jahr dazu, du lebst nicht jedes Jahr, du lernst jede Minute, jede Sekunde lernst du neue Dinge dazu. Ich habe dann auch hier angefangen, ich war bisher immer nur im männlichen Bereich tätig, dann ging es auch hier drum, sich auch mit um den weiblichen Bereich zu kümmern. Auch da habe ich zum Beispiel ganz, ganz viele Dinge gelernt, die ich so aus dem männlichen Bereich nicht kannte, habe aber auch gemerkt für mich, dass ich als Trainer weiterhin gerne nur im männlichen Bereich tätig bin, weil ich da einfach viel mehr Erfahrung habe, die ich auch weitergeben kann. Sprich natürlich auch, dass ich das auch im weiblichen Bereich könnte, aber es ist doch nochmal was anderes und habe mir dann hier ein sehr, sehr gutes Trainerteam zusammengestellt, für den weiblichen Bereich, die dann quasi dort die Aufgaben übernehmen und ich kann mich voll und ganz auf den männlichen Bereich konzentrieren.
Und wie wäre das jetzt, wenn jetzt dich morgen ein Bundesligist anrufen würde und fragen würde, ob du vielleicht nochmal eine Herrenmannschaft trainieren würdest? Würdest du das annehmen und deine Jugend sozusagen zurücklassen oder ist das für dich komplett ausgeschlossen?
Ja, ich hatte ja schon mal Anfragen gehabt, auch als ich 2009 meine Karriere beendet hatte, war auch von den Rhein-Neckar-Löwen die Anfrage da, ob ich mir nicht vorstellen könnte, als Trainer weiter tätig zu sein dort. Aber ich habe einfach für mich entschieden, dass ich einfach mal aus diesem Tagesgeschäft, ich habe 22 Jahre Leistungssport betrieben, war gefühlt jeden Tag in der Halle, jedes Wochenende unterwegs. Es stimmt natürlich nicht ganz, aber gefühlt ist es einfach so. Und ich habe dann für mich mit meiner Familie entschieden, dass ich einfach auch mal einen anderen Lebensrhythmus, einen anderen Tagesrhythmus haben wollte. Und wie gesagt, mir macht diese Aufgabe unheimlich viel Spaß. Es ist eine sehr, sehr ehrliche Arbeit. Man darf auch nicht vergessen, das heißt jetzt nicht, dass ich davor Angst habe, aber dieses Geschäft Handball-Bundesliga ist natürlich irgendwo ein Haifischbecken, indem man sich auch irgendwo zurechtfinden muss. Wie gesagt, ich habe das 22 Jahre zwar als Spieler gemacht, war auch mal 2 Wochen als Spielertrainer bei den Rhein-Neckar-Löwen tätig, war da auch ungeschlagen, habe ein Spiel gewonnen, ein Spiel unentschieden. Also das war auch ganz gut gewesen. Aber aktuell gefällt mir einfach die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen so gut. Auch das Leben, was ich drumherum führen kann. Ich kann viele andere Sachen drumherum machen. Ich kann meine Markenbotschaftertätigkeit für die Firma Fitline machen. Ich kann bei Kinderhandballcamps als Trainer fungieren. Ich kann Vorträge machen bei größeren Firmen zum Thema Team, Motivation, Ziele im Leistungssport. Und das ist einfach das, was mir gefällt, dass mein aktuelles Leben so weitreichend und anders ist, wie es dieser Leistungssport war. Und das gefällt mir aktuell und deshalb könnte im Moment jeder Bundesligist anrufen und ich würde halt absagen.
bei so viel Unabhängigkeit, und ich glaube, darum geht es ja auch, kann man das sehr gut nachvollziehen. Ich würde gerne auch nochmal auf das aktuelle Geschehen eingehen. Nun ist gerade jüngst die Handball-EM der Frauen zu Ende gegangen mit, ich sag mal, gemischtem Erfolg der deutschen Mannschaft. Wie hast du das verfolgt? Interessiert dich das, Christian?
Interessieren schon, verfolgt so gut wie gar nicht. Ich will nicht sagen, dass das Damenhandball mich jetzt nicht interessiert, aber es ist nicht so, dass ich mich da jetzt stundenlang von Computer oder von Fernseher setzen würde, um zu schauen. Natürlich gucke ich mir die Mädels gerne an, aber in erster Linie kümmere ich mich, wie gesagt, um den Herrenhandball. Und ich habe nur gehört, dass die Mädels teilweise sehr gut, teilweise aber auch sehr schlecht gespielt haben, aber nicht weit von der Weltspitze wohl entfernt sind. Also die Ergebnisse mit einer deutlichen Niederlage gegen den späteren Europameister Norwegen. Ja. Dann aber auch andere gute Ergebnisse gegen andere Mannschaften, auch mit deutlichen Siegen teilweise. Leider hat man wieder das Ziel, mal ins Halbfinale zu kommen, verpasst. Und das ist natürlich schade. Ne?
Wie weit stützt so, ich sag mal, ein erfolgreicher Frauenhandball auch ein Stück weit den Männerbereich? Gibt es da Synergien so in der Wechselwirkung?
Ich denke mal, beides kann beides unterstützen. Ja, also international erfolgreicher Frauenhandball. Es wird ja nur als die Sportart Handball wahrgenommen, gerade von den Leuten, sage ich mal, die jetzt nicht richtige Fans sind, sondern Gelegenheitsgucker. Und wenn dann unsere Sportart, ist egal ob weiblicher oder männlicher Bereich, positive Schlagzeilen macht, ist das für eine Sportart immer sehr gut. Ja.
Wo wir jetzt gerade bei Männerhandball sind, möchte ich natürlich auch noch mal so ein bisschen nach vorne schauen. Es steht ja jetzt unmittelbar die WM 2021 der Männer bevor. Ja, zu Zeiten der Pandemie in Ägypten. Wie persönlich stehst du dazu, dass ja die WM dort ausgetragen wird?
Ja, man guckt natürlich auf sowas mit sehr gemischten oder zwiespältigen Gefühlen, sage ich einfach mal. Es werden große Ereignisse wie Olympische Spiele verschoben um ein Jahr. Und jetzt möchte man in Ägypten die größte Weltmeisterschaft mit 32 Mannschaften, die es je gab, spielen. Ich sag mal so, für unsere Sportart Handball ist es natürlich gut, wenn wir präsent sind, wenn die Leute unsere Sportart auch im Fernsehen, das heißt auch nicht im Bezahl-TV, sondern bei den öffentlich-rechtlichen Seen, sprich bei ARD und ZDF. Das wäre dann, glaube ich, der Fall. Das ist mal gut. Auf der anderen Seite sieht man auch, dass einige Jungs abgesagt haben, dass Alfred Gislason nicht die, sag ich mal, die beste Mannschaft mit den besten Spielern zur Verfügung steht, sondern die Mannschaft mit den Jungs, die bereit sind, vielleicht auch dieses Risiko einzugehen, so eine Weltmeisterschaft zu spielen. Wie gesagt, man kann das hin und her diskutieren, wie man möchte. Der Weltverband hat entschieden, dass das Turnier stattfinden soll. Wie dann die Rahmenbedingungen, ich habe gehört, teilweise sogar mit Zuschauern, was ich noch als bedenklicher erachten würde. Ich weiß auch nicht, wie die Rahmenbedingungen für jede einzelne Mannschaft sein wird. Ich glaube nicht, dass es möglich ist, 32 Mannschaften in einem kleinen Dorf, sage ich mal, oder in einem abgeschotteten Bereich irgendwo zusammen aufgehalten haben wird, sondern es wird keine Blase geben, wie von der man immer spricht, wo man sich versuchen sollte, drin aufzuhalten, wie es zum Beispiel drüben in der NBA gemacht wurde, das Finalturnier in Disney World, wo alle Mannschaften zusammen waren. Ich glaube, das wird in Ägypten nicht möglich sein. Und deshalb ist es fraglich, ob das so gut ist, dieses Turnier zu spielen, während andere Leute mit diesem Virus um ihr Leben kämpfen. Wie gesagt, für unsere Sportart bestimmt nicht schlecht, aber im Gesamtkontext gesehen eher fragwürdig.
Mhm. Und mit dem Hintergrund mit den Absagen von einigen Spielern, wie siehst du die Chancen überhaupt für die Deutschen im Turnier?
Ja, wir haben es ja jetzt schon öfter gehört, dass sowas auch eine Chance für die anderen sein kann, die jetzt dazukommen, die jetzt die Möglichkeit bekommen, meistens ja jüngere Spieler, die vielleicht noch keine WM gespielt haben, die auch vielleicht noch keine Familien haben, das heißt, die sind noch nicht so gebunden, wie es vielleicht ein Pegeler, ein Winczek, ein Weinhold, wie sie alle heißen, sind, sondern jüngere Spieler, die jetzt ihre Chance nutzen können. Und deshalb denke ich schon, dass trotz aller Absagen Alfred Gislason da eine schlagkräftige Mannschaft hat. Nur der Welthandball ist so eng zusammengerückt, da gibt es wirklich 8, 10 Mannschaften, die Möglichkeit haben, Weltmeister zu werden. Wir haben es gesehen, Katar im eigenen Land bis ins Finale gekommen, hätte auch niemand mitgerechnet. Die Ägypter haben in der Vergangenheit sehr, sehr gute Arbeit im Jugend- und Juniorenbereich gemacht. Auch die sind wieder mit Favorit. Insofern wird es wieder ein ganz enges Rennen.
Ja, absolut.
Du sprichst es an, die Blase, die es dann in Ägypten auch geben soll. Wesentlich, ich sag mal, einfacher vom Handling her war jetzt das, was man in Köln nachgeholt hat, nämlich das Champions League Final Four mit bisher sehr erfolgreichen deutschen Spielern, nämlich dem THW Kiel. Wie beurteilst du das? Zum einen von der Durchführung her, aber auch von dem sportlichen Niveau, das wir da in Köln sehen durften bisher?
Also das sportliche Niveau, muss ich sagen, hat meiner Meinung nach nicht drunter gelitten, dass jetzt keine Zuschauer vor Ort sind, sondern es waren zwei wirklich niveauvolle Spiele gewesen. Natürlich das zweite Spiel vom THW mit der Dramaturgie, die da war, unschlagbar, sage ich mal. Und klasse, dass der THW das geschafft hat. Barcelona gegen Paris war etwas deutlicher gewesen, aber auch da ein sehr gutes Niveau. Viele sehr, sehr gute Einzelspieler mit ganz tollen Aktionen, sehr gute Torhüterleistung. Also es macht Spaß, dazu zu gucken. Und ich hatte ein bisschen Kontakt mit meinem ehemaligen Mitspieler, dem David Schlesak, der ja als Manager für das ERF Final Four zuständig ist. Und er sagt halt, sie versuchen halt, das Beste fürs TV rauszuholen. Und ich glaube, die Einschaltquoten gestern bei Eurosport waren wohl auch sehr, sehr gut gewesen. Da kommt uns natürlich die fußballfreie Zeit sehr entgegen. Und ich denke mal, das wird heute nochmal getoppt werden. Ja.
Weil du es jetzt gerade so ansprichst, auch mit fußballfreie Zeit. Du bist demnach aber auch noch sehr im Handball, sag ich mal, oder mit dem Handball verbunden. Guckst selbst auch noch viel den Sport oder hat es das Interesse sozusagen übergeschlagen zu einer anderen Sportart?
Nee, ich bin dadurch, dass ich im Jugendbereich tätig bin, als Jugendtrainer und als Jugendkoordinator, bin ich an den Wochenenden eigentlich mehr in den Hallen des Saarlandes unterwegs, gucke mir da die Kinder und Jugendlichen an, die ich dann unter der Woche auch betreue. Das fällt natürlich aktuell weg. Insofern hat Corona auch, wenn man das so sagen kann, auch was Gutes, denn ich habe mehr Zeit, um mir Handballspiele im TV anzuschauen. Ob es bei Sky die Konferenzen der Bundesliga sind, auf The Zone die Spiele in der Champions oder in dieser Europa-Liga oder jetzt auf Eurosport das Champions League Final Four. Und das ist natürlich so ein positiver Nebeneffekt, dass ich einfach meine Sportart nochmal mehr im Fernsehen betrachten kann und mir auch immer wieder für mich als Trainer Trainingshinweise holen kann. Denn ich trainiere immer mit den Kindern eigentlich gerne auch das, was man dann mal im Fernsehen sieht. Da hilft mir das natürlich.
Nun sprichst du es an, also im Moment andere Zeiten, andere Bedingungen. Am Ende ist es natürlich so, dass wir trotzdem, glaube ich, alle lieber tauschen würden, besser nächste Woche als in einem halben Jahr. Von daher auch abschließend nochmal die Frage an dich, lieber Christian, wie du so die Perspektive für 2021 siehst, bezogen auf den Handball, aber auch bezogen auf das, was wir so gerne Normalität nennen.
Ja, in erster Linie würde ich mir da natürlich wünschen, dass unsere Zukunft, sprich der Jugendbereich, da nochmal wieder irgendwie die Möglichkeit bekommt, auch irgendwo vielleicht irgendwann mal in einen Wettkampfsystem, Wettkampfrhythmus, wie auch immer das auch aussehen mag, kommt. Bei den Großen zum Glück funktioniert aktuell noch, wobei man da auch wieder von Seiten der einzelnen Vereine, der Manager hört, man geht wirklich auf dem Zahnfleisch, was auch die finanziellen Rahmenbedingungen anbelangt. Aber zum Glück läuft das Ganze noch und mein größter Wunsch wäre eigentlich für unsere Sportler, dass unsere Zukunft, sprich die Jugend, einfach nochmal wieder die Möglichkeit bekommt, vernünftig und regelmäßig zu trainieren und B, dann vielleicht auch an den Wochenenden nochmal wieder Spiele zu machen, denn davon oder daraus ziehen sie auch ihre Energie, sich mit anderen zu messen, Wettkämpfe zu haben. Und das wäre eigentlich mein allergrößter Wunsch für 2021, neben den anderen Dingen wie natürlich Gesundheit, dass das mit den Impfungen jetzt alles vernünftig läuft und dass gerade das Gesundheitssystem mal eine Entlastung erfährt und die Menschen, die da in diesem Gesundheitswesen tätig sind, mal wieder ein bisschen Entlastung und ein bisschen Entspannung bekommen, denn die sind ja wirklich am Anschlag und da kann man nur seinen Hut vorziehen, was da im Moment geleistet wird.
Absolut, ja. Stichwort Entspannung, gib uns doch gerne noch einen Einblick und auch unseren Hörerinnen und Hörern, wie denn die Familie Schwarzer so ihren Übergang ins neue Jahr zelebriert. Wie wird das bei euch aussehen? Liegt ihr auf dem Sofa? Gibt es irgendein Ritual? Was macht ihr zusammen?
Ich denke mal, die letzten Tage haben wir schon gut gegessen. Auch das werden wir, denke ich mal, am Silvesterabend nochmal machen. Oftmals steht da bei uns Raclette auf dem Speiseplan. Das essen wir sehr gerne.
Sehr gut.
Und ansonsten, ja, wie auch die letzten Tage ohne viele Kontakte, wirklich nur im engsten Kreis. Vielleicht mit einem befreundeten Ehepaar, also wirklich im absolut kleinsten Kreis, keine große Feier, sondern wir wollen uns auch da weiterhin an die Regeln halten, damit es eben nochmal wieder hoffentlich zu dieser Normalität zurückgeht, die ich eben schon beschrieben habe.
Ja, das wünschen wir uns alle und von daher wünschen wir dir und deiner Familie jetzt auf jeden Fall auch einen guten Rutsch. Kommt gut rein in dieses hoffentlich bessere 2021, dass wir 20 ganz schnell vergessen. Danken dir ganz herzlich für die Zeit, lieber Christian, und freuen uns, dass wir uns dann gesund und bald im neuen Jahr wiedersehen. Vielen Dank.
Genau, danke gleichfalls. Das wünsche ich euch auch.
Danke dir, Christian. Mach's gut.
Tschüss.
Ciao. Tschüss. Alles Gute.